Ich grüße euch in Jesu Namen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte gerne zu Beginn ein kurzes Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in Freiheit und im Frieden uns hier versammeln dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, über Internet zu übertragen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der lebt und der mit uns in Verbindung treten möchte, der in Beziehung mit uns leben möchte. Und wir bitten dich jetzt, dass du zu uns sprichst, dass du uns predigst. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass er unsere Herzen aufschließt, dass wir begreifen, wie groß, wie gewagt, wie unendlich tief und weit deine Liebe zu uns ist. Wir können das nicht mit unserem Verstand begreifen. Wir brauchen deinen Heiligen Geist dazu. Und um den bitten wir dich jetzt in Jesu Namen. Amen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich die Dinge so fügen. Ich gebe zu, die Elke und ich, wir haben nicht gesprochen miteinander vor diesem Gottesdienst. Auch der Torben hat die Lieder rausgesucht. Genau, da sitzt du. Auch der Torben hat die Lieder rausgesucht. Ich habe dann mein Okay gegeben. Und wenn ich so sitze und dann den Inhalt der Lieder nochmal mitsinge und höre, dann denke ich, ja, es passt irgendwie alles total gut zusammen. In vielen Liedern ging es um die Ewigkeit. In euren Worten ging es auch darum, wie Gott uns beschenkt. Und das passt alles richtig gut zu dem Thema der Predigt, denn ich habe eine richtig gute Botschaft für euch. Und die lautet, du hast was geerbt. Wow, genau, ihr dürft jubeln, Jubilate. Du hast was geerbt, ein Erbe wartet auf dich. Ist das nicht cool? Das löst alle Probleme. Naja, wenn es um ein irdisches Erbe gehen würde, ist es natürlich nicht. Ich erkläre euch gleich, worum es geht und vielleicht habt ihr schon eine Ahnung. Dann sind damit vielleicht nicht unbedingt alle Probleme gelöst. Ich beerdige ja viele Menschen, führe viele Trauergespräche und ganz oft ist leider das Erbe Grund für Spaltungen, für Zwist und Konflikte zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern. Manchmal rechnet man mit dem Erbe. Es ist so, wenn die Eltern alt werden, dann denkt man schon drüber nach, was ist, wenn die gestorben sind, erbe ich das Haus, erbe ich Geld. Da geht manchmal der Streit schon vorher los, bevor die Eltern oder ein Elternteil überhaupt stirbt. Man erhofft sich irgendwas und dann ist man vielleicht sehr enttäuscht, wenn es ganz anders kommt, wenn nicht das eintrifft, was man mit dem Erbe verbunden hat an Hoffnung. Manchmal wird man auch aus dem Testament verbannt. Man erbt gar nichts, dann fängt man an, das anzufechten. Man sagt, das steht mir zu, das ist rechtens. Und andere sind vielleicht sogar froh, nichts zu erben, weil sie genau wissen, dass manchmal mit dem Erben ja auch eine ganz große Verantwortung einhergeht. Erstmal klingt es cool, ein Haus zu erben, aber wenn du es dann sanieren und restaurieren musst und damit eigentlich eher eine große Last an deinem Bein hängt, wie ein Klotz am Bein, dann ist man nicht so glücklich darüber. Aber, das will ich auch sagen, manchmal rettet einen auch ein Erbe. Ja, dann verkauft man das Haus, dann kann man sich eine Wohnung leisten oder wie auch immer. Und vielleicht kann man auch Schulden dann begleichen. Das gibt's natürlich auch. Aber was all diesen Dingen anhaftet, ist eine Wahrheit. Und das ist die, dass bei dem, was wir hier auf Erden erben können, also das irdische Erbe, das ist immer in jedem Fall ein vergängliches Erbe. Weil es geht immer um Geld und Besitz und das ist vergänglich. Manche vererben auch Gene, manchmal gute Gene, manchmal schlechte Gene. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das, was wir hier in diesem Leben erben, ist zeitlich und auch endlich. Das macht es nicht schlecht, aber es ist einfach ein Wesensmerkmal von allem, was wir hier auf der Erde erben können. Und erben tun wir ja meistens, wenn jemand stirbt. Und hilfreich ist es, wenn es dann ein Testament gibt. Meistens jedenfalls ist es hilfreich. Und als Christen verfügen wir ja auch über zwei Testamente. Wir sprechen ja immer vom Alten und vom Neuen Testament. Und dafür muss man jetzt gar kein Theologe sein, um zu verstehen, dass das Alte Testament so nicht mehr gilt, sondern dass es eben erneuert wurde, dass es jetzt ein neues Testament gibt. Der sozusagen diese Testamente geschrieben hat, ist ja derselbe. Der alte Bund gilt so nicht mehr. Es ist ein neuer Bund. das Testament wurde verändert. Da sind jetzt mehr Erben, als es vorher waren. Im Alten Testament war das Volk Israel der Erbe. Und es hat auch ein irdisches Erbe erstmal gehabt, nämlich das verheißene Land. Und im Neuen Testament gibt es ein neues Erbe und neue Erben. Also die Erbengemeinschaft ist um ein Vielfaches vergrößert worden. Und was es jetzt mit diesem Alten und Neuen Testament auf sich hat und vor allen Dingen, was unser Erbe ist, was dein Erbe ist, das auf dich wartet, habe ich uns einen Predigttext ausgesucht, der ehrlicherweise vor 2 Wochen, glaube ich, der Predigttext war. Und da hat mich eben dieser eine Vers so gecatcht, dass ich dachte, ich lese uns diese Verse heute nochmal vor und werde auf diesen einen Vers insbesondere eingehen. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt, eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten. Und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündet haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Amen, genau. Ich liebe diesen Text. Und ich verwende ihn, diejenigen, die bei den Taufgottesdiensten dabei sind, wissen das auch bei der Taufe. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Also dieses Erbe bringt eine lebendige Hoffnung in uns hervor. Eine Hoffnung, die sich nicht nur auf dieses Leben bezieht, aber auch, sondern auch auf das ewige Leben. Und das ist schon das erste Merkmal dieses ganz besonderen Erbes, das den Kindern Gottes gehört. Denn es ist so anders als ein menschliches, ein irdisches Erbe. Das erste ist, der Verstorbene, denn es muss ja immer jemand sterben. Im Alten Testament gab es sogar mehrere Bünde und ich sag mal so, das Erbe wurde immer weitergereicht von einem zum nächsten. Aber die sind immer gestorben, wie Noah, auch vorher Adam, Noah, dann Mose. Auch David, ne, da hat Gott immer einen Bund gemacht, er hat eine Verheißung gegeben, ein Erbe angekündigt und immer wieder ist dann auch jemand gestorben und dieses Erbe wurde weitergereicht. Aber es wurde auch etwas angekündigt für spätere Zeiten, das haben wir gerade in diesem Text gehört. Die Propheten, die Psalmen, überall im Alten Testament wird schon hingewiesen, dass es einmal einen neuen Knecht Gottes geben wird, der leiden wird, der sterben wird und der ein Erbe für uns hervorbringt, für die Kinder Gottes, das ganz anders, viel größer, viel herrlicher ist als das Erbe des alten Bundes, des Alten Testaments. Also der Verstorbene, Jesus Christus, der das Erbe hinterlassen hat, der ist wieder auferstanden. Das ist schon mal der erste Unterschied zu dem vorherigen Erbe. Keiner der vorherigen, die gestorben sind, mit denen Gott einen Bund gemacht hat, sind wieder auferstanden. Jesus Christus ist der erste von vielen, die noch folgen sollen, der auferstanden ist. Und das macht dieses Erbe sehr besonders, weil wir bleiben ja in Trauer. Wenn wir erben, ein irdisches Erbe, dann kommt der Verstorbene nicht zurück. Der Vater oder die Mutter, die stirbt, die Lücke bleibt, die Trauer bleibt. Aber Jesus Christus, der ist gestorben, hat uns ein Erbe damit erworben und gleichzeitig ist er wieder auferstanden und möchte in Beziehung mit uns leben. Das heißt, zusätzlich zu diesem Erbe dürfen wir in Beziehung mit dem Verstorbenen leben. Die Trauer bleibt nicht ewig, sondern wir werden erfüllt mit unaussprechlicher Freude, weil wir gar keinen Verlust haben. Wir empfangen ein Erbe und müssen nicht einmal trauern oder in Trauer bleiben oder eine Lücke hinnehmen, sondern Jesus Christus, der Auferstandene, ist mitten unter uns. Das ist krass, das ist einzigartig, das gibt es so nicht nochmal. Das Zweite ist, und das deutet sich eigentlich schon durch die Auferstehung Jesu Christi an, dieses Erbe, was er für uns teuer erkauft hat am Kreuz von Golgatha, das beinhaltet die Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in uns. Das Erbe ist die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist auch ein bisschen der Knackpunkt, weil wir manchmal dazu verführt werden, unsere Augen nur auf das Irdische zu lenken. Ja, Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, Heiliger Geist ist total schön, aber ich brauche doch ein Haus oder eine Wohnung und ich brauche doch genug Geld, um mich zu versorgen und ich möchte gesund sein und ich brauche die richtige Behandlung und wir sind verheiratet und wir brauchen Kinder, um uns ganz als Familie zu fühlen. Wir sind sehr immer wieder auf das Irdische konzentriert. Unsere Perspektive geht oft so nach unten anstatt nach oben. Wir sind irdisch gesinnt, fleischlich gesinnt, immer wieder, nicht immer, aber immer wieder. Deshalb können wir auch nicht sagen, okay, der alte Bund ist vorbei, weil wir immer wieder auch als Christen dazu tendieren, wie im alten Bund zu leben. Wenn wir sagen, dass Christen gesetzlich werden, dann ist das ein Leben im alten Bund, weil man nicht in der Freiheit der Kinder Gottes lebt. Oder wenn wir uns Sorgen machen, dann leben wir im alten Bund. Denn eigentlich müssten wir uns keine Sorgen machen. Natürlich, die Sorgen kommen, wir leben in der Welt, aber wir dürfen sie immer wieder, jede Sekunde Gott hinlegen und sagen, ich glaube daran, dass du für mich sorgst. Ich glaube, du hast einen Weg und eine Lösung. Öffne meine Augen dafür. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das begreifen. Unser Erbe, das Jesus Christus erworben hat und das er mit seiner Auferstehung auch besiegelt hat, und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist Gemeinschaft mit ihm. Im Hier und Jetzt, in diesem Leben und über den Tod hinaus im ewigen Leben. Ein Fehler ist auch, dass wir beim ewigen Leben oft daran denken oder glauben, das beginnt nach dem Tod. Aber das ist nicht richtig. Wir haben vorhin gesungen, befrei uns von den Lügen oder reiß die Lügenmauern nieder. Das ist eine Lüge, die wir glauben. Jesus selber hat gesagt, das ewige Leben ist, Gott zu erkennen und den er gesandt hat, Jesus Christus, seinen Sohn. Das ist das ewige Leben. Und das beginnt nicht erst, wenn wir den letzten Atemzug tun. Das ewige Leben ist ein Leben in der Tiefe, in der Fülle, in der Erkenntnis, in der Gemeinschaft mit Gott. Und in dieser Gemeinschaft als Kinder Gottes, als Erben, als Miterben, bekommen wir alles, was Gott gehört, weil wir zu seiner Familie gehören. Das ist dann, können wir wieder mit einer menschlichen Familie vergleichen. Alles, was unseren Eltern gehört, wird an die Kinder vererbt. Das gilt auch für uns. Die Frage ist nur, ist uns das bewusst? Und wenn nicht, dann glaube ich, dass Gott uns das wieder bewusst machen möchte. Und das Interessante ist, man könnte ja jetzt sagen, okay, dann ist ja das Alte Testament total unwichtig. Ich habe auch schon Menschen getroffen, die gesagt haben, für mich gilt nur das Neue Testament. Der Punkt ist aber, wir können ja ganz viel über Gott lernen im Alten Testament. Er ist ja immer noch derselbe Gott. Das ist wie wenn ein menschlicher Vater sein Testament ändert und wir würden das Alte Testament lesen, dann können wir daran ablesen, was hat sich denn da verändert? Warum hat er das denn verändert, das Testament? Das heißt, das Alte Testament ist trotzdem wichtig und lehrreich. Insbesondere deshalb, weil es uns Hinweise gibt, dass Gott von Anfang an einen Plan hatte, der auch im Paradies so existent war und real, nämlich, dass der Mensch, die Schöpfung in Gemeinschaft mit Gott lebt, ohne Trennung, ohne Sünde, ohne Schuld. Und es gibt im Alten Testament eine wunderschöne Prophezeiung für dieses himmlische, dieses ewige Erbe, das den Kindern Gottes zusteht. Weil ein Stamm von dem ganzen Volk Israel hat kein Land geerbt. Dem ganzen Volk Israel war das verheißene Land versprochen als Erbe, aber es gab einen Stamm, und der gilt sozusagen als Prophezeiung für diesen neuen Bund, dieses neue Erbe. Das war der Stamm Levi, der sollte den Herrn selber erben. Das klingt komisch, ich lese es uns mal vor aus dem 5. Buch Mose Kapitel 10. Zur selben Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen und zu stehen vor dem Herrn, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen bis auf diesen Tag. Darum erhielt Levi weder Anteil noch Erbe mit seinen Brüdern, also mit den restlichen 11 Stämmen. Denn der Herr ist sein Erbteil, wie der Herr, dein Gott, es ihm zugesagt hat. Das ist so spannend. Der Stamm Levi ist der Stamm, der als die Priesterschaft ausgeübt haben, die dazu berufen waren, in Gemeinschaft mit Gott, in der Gegenwart Gottes zu leben, zu dienen, zu lehren. Sie waren die Gesetzeslehrer. Man sagt ja manchmal auch die Leviten lesen. Das kommt daher. Das 3. Buch Mose, ein Buch mit allen Gesetzen, heißt im Lateinischen Leviticus, weil es eben diese Gesetze sind. Sie durften in die Nähe, in die Gegenwart Gottes kommen, in der Stiftshütte, später im Tempel. Und Gott versprach ihnen dafür kein irdisches Erbe, kein Land, sondern ein Erbe, was für immer galt, nämlich Gott selbst, die Gemeinschaft mit ihm. Und dieses Vorrecht gilt jetzt allen, die Jesus Christus vertrauen, die an ihn glauben, die sein Opfer am Kreuz für sich selber annehmen, die wiedergeboren sind zu einer neuen Kreatur. Und da komme ich jetzt zu dem Vers, der mich in dem Predigttext so angesprochen hat. Ich denke, ihr könnt euch schon denken, welcher das ist, nämlich Vers 4. Komme ich zum dritten Punkt. Ich habe diesen Satz mal zusammengefasst. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Luther hat die Sätze sehr lang übersetzt. Das liegt am Griechischen, weil es da keine Satzzeichen gibt. Da muss man immer selber überlegen, wo ist jetzt eigentlich der Satz zu Ende. Und Luther hat sehr lange Sätze gemacht mit vielen Kommas. Darum gibt es hier ein paar Punkte dazwischen. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. In diesem Vers, in dem 4. Vers, ist von diesem ganz besonderen Erbe die Rede. Und uns werden im Lutherdeutsch 4 Wesensarten bzw. Charaktermerkmale dieses Erbes aufgeführt. Erstens unvergänglich. Das heißt, es kann nicht zerstört werden, es kann nicht verloren gehen. Kein Tod, keine Sünde, keine Macht der Welt kann dieses Erbe vernichten. Egal, was du auf Erden erbst, Haus, Geld, ein Haus kann zerstört werden im Krieg. Ein Haus geht auch generell kaputt, wenn man sich nicht drum kümmert und investiert. Geld kann der Inflation unterliegen und nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten gar nicht mehr so viel wert sein, wie es mal wert war. Alles, was wir in die Bank schaffen, um es dort sicher in einem Tresor zu bewahren, ist auch nicht unbedingt sicher. Denkt an den Fall in Gelsenkirchen, war es, glaube ich, letztes Jahr, wo Diebe ein Loch gebohrt haben und die ganzen Tresore aufgebrochen haben. Also auf Erden kann etwas gestohlen werden. Aber dieses Erbe, was Gott für dich bereithält, ist unvergänglich. Es ist sicher. Du brauchst keine Angst darum zu haben. Es ist total frei und unabhängig von äußeren Herausforderungen, Einschlägen, von Neid, Argwohn. Es wird nicht weniger. Es ist nicht der Inflation ausgesetzt. Es ist unvergänglich. Es vergeht nicht. Das zweite ist unbefleckt. Das ist so ein typisches Lutherdeutsch. Das heißt, es ist völlig rein. Es ist sauber. Es ist ohne Sünde oder Betrug, ohne Enttäuschung. Im Gegensatz zu irdischem Erben. Du weißt nie, wie fair oder gerecht Geld erworben wurde. Und du weißt auch nie, was in den Häusern stattgefunden hat, wenn man sie nicht selber gebaut hat, die man erbt, wo vorher schon Leute drin gewohnt haben, ob sie Götzen gedient haben. Wir wissen einfach nicht, dass das, was wir auf Erden erben, wie rein das ist. Ich glaube nicht, dass es ein unbeflecktes irdisches Erbe gibt. Aber das himmlische Erbe, das ewige Erbe, das Erbe in der Gemeinschaft mit Gott, das ist unbefleckt. Wenn du in Gemeinschaft mit Gott lebst, wenn du wirklich betest im Heiligen Geist, in der Anbetung, das ist rein, das ist unbefleckt. Wenn wir wie Kinder unschuldig uns Gott öffnen. Es ist auch unverweltlich. Das ist ein tolles Wort. Das heißt, es nutzt sich nicht ab. Es ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Das bedeutet jetzt nicht nur wie das erste Wort unvergänglich, dass es eben nicht vergeht, sondern es verwelkt auch nicht. Das heißt, es verliert nicht seine Schönheit. Es verliert nicht seine Kraft. Bevor eine Blume richtig tot ist und, ich sag mal, verwest und wieder zum Erdboden gemacht, blüht sie und dann verblüht sie. Das ist ein Prozess. Eine Blume hat eben nur eine kurze Dauer, wo sie wirklich in ihrer Schönheit erstrahlt. Aber dieses Erbe, das Gott für dich bereithält, die Gemeinschaft mit Jesus, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, verliert nie an Kraft, nie an Schönheit. Es ist immer herrlich, immer toll, immer gut, immer tief, immer erfüllend. Und zusätzlich, es wird aufbewahrt im Himmel. Also es ist nicht den Dieben ausgesetzt. Wir müssen es nicht beschützen. Wir müssen kein Geld dafür zahlen, um es irgendwo zu lagern. Gott selber verwahrt dieses Erbe für dich. Ich glaube, sicherer geht's nicht. Jetzt ist die Frage, wer erhält denn jetzt dieses Erbe? Ich denke, wir wissen es, aber wir nehmen es oft nicht in Anspruch. In Römer 8, Vers 17 steht, sind wir aber Kinder? Und Gott hat uns zu Kindern gemacht durch den Glauben an Jesus Christus. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Das ist ein Fakt, das verstehen wir auch im menschlichen Sinne. Sind wir Kinder, sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wir erben mit Christus alles, obwohl wir es nicht verdient haben. Es ist Gnade. Da wir ja auch mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ihr merkt, dass immer wieder auch das Leiden anklingt, auch in dem Predigtext im 1. Petrus. Da heißt es ja dann, ihr seid berufen zu diesem Erbe, auch wenn ihr jetzt, wenn es sein soll, eine kleine Zeit traurig seid. Natürlich leben wir in einer Welt mit Herausforderungen. Wir leben in einer Welt, die uns Angst macht. Wir leben in einer Welt, wo man sich mit Geld absichern muss, wo man sich versorgen muss. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Glaub niemals, dass das Weltliche dir mehr Sicherheit geben kann als die Gemeinschaft mit Gott. Setz deine Hoffnung nicht auf Geld. Setz deine Hoffnung nicht auf Beziehung. Setz deine Hoffnung nicht darauf, wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin, dann wird alles gut. Setz deine Hoffnung nicht darauf, dass du endlich ein Kind hast als Ehepaar. Setz deine Hoffnung nicht darauf, wenn du Ansehen hast und vielleicht eine bessere Stellung auf Arbeit. Das sind alles schöne Dinge, wir dürfen die genießen, aber wir sollen nicht unsere Hoffnung darauf setzen, weil wir eine viel bessere Hoffnung haben, eine lebendige Hoffnung, die unverweltlich ist, die nichts und niemand angreifen kann, die von Gott selber aufbewahrt wird. Eine Autorität durch den Namen Jesus. Wir haben Verheißungen, so viele. Wir sind so reich beschenkt. Ein Erbe, das verdient man sich nicht, das damit wird man beschenkt. Das haben andere erarbeitet und verdient. In diesem Fall Jesus. Ich glaube, es ist wirklich schwer zu begreifen, wie mächtig, wie gewaltig und eigentlich viel zu groß dieses Erbe ist, das Jesus Christus uns erworben hat, als dass wir das erfassen oder begreifen könnten. Deshalb habe ich auch vor der Predigt gebetet, weil auch ich das nicht immer präsent habe. Und ich glaube, dass Gott auch zu mir predigt durch diese Predigt. Weil ich natürlich auch dazu tendiere, zeitlich zu denken, irdischer Horizont. Auch mich greifen Herausforderungen an. Und auch mich möchte Gott daran erinnern, ich bin dein Erbe. Die Gemeinschaft mit mir, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, die Autorität, die Souveränität, der Frieden, die Frucht des Geistes, die Freude. Das ist alles viel mehr wert, weil es unvergänglich ist. Das kann dir niemand nehmen. Und wenn du im Gefängnis landest und wenn du verfolgt wirst und wenn deine Ehe zu Bruch geht oder wenn du krank wirst. Aber dieses Erbe kann dir in jeder Situation Kraft geben, Hoffnung schenken, Mut machen. Verlier das nicht aus dem Blick. Setz nicht andere Dinge auf den Thron. Lass dich nicht beherrschen, regieren von endlichen, von vergänglichen Dingen. Das, was uns gehört, ist das, was der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn seinem älteren Sohn zuspricht. Lukas 15, Vers 31, da sagt der Vater im Gleichnis zu dem älteren Sohn: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Das ist so eine krasse Aussage. Und oft wird das Gleichnis ja so gedeutet, dass der jüngere Sohn, das sind die, die in Sünde leben, die Gott nicht kennen, die getrennt sind von Gott, die ihr irdisches Leben genießen und dann aber umkehren dürfen und zum Vater heimkehren dürfen. Und der ältere Sohn soll das Volk Israel symbolisieren, die gehorsam sind, die bei Gott bleiben und dann vielleicht auch neidisch sind, warum die jetzt so einfach wieder nach Hause kommen dürfen und Gnade empfangen. Man kann es aber auch im Hinblick auf das Erbe anders deuten. Nämlich so, dass der Jüngere eher den alten Bund darstellt, den Bund, wo man Gesetze erfüllt, wo man gehorsam ist und wo man etwas Irdisches erbt, nämlich das Geld, was der jüngere Sohn ja auch bekommt und was er dann verprasst. Dem ist die Gemeinschaft mit dem Vater nicht wichtig. Der will was erleben, der will Freiheit, der will raus. Der hat noch gar nicht begriffen, was das eigentliche Erbe ist. Und der ältere Sohn könnte für den neuen Bund stehen, nämlich in der Gemeinschaft Gottes zu sein. Das ist eigentlich das wahre Erbe. Denn wenn wir mal ehrlich sind, der Vater teilt das Erbe auf und zahlt den Jüngeren aus. Aber der Vater lebt ja noch, als der Jüngere zurückkommt. Das heißt, da hat sich ja weiter Erbe angehäuft, da hat sich weiter Besitz angehäuft. Der ältere Sohn war in der Gegenwart des Vaters. Der hatte Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, Arbeit, Sinn, Erfüllung. Wir müssen nicht neidisch sein auf Leute, die vermeintlich mehr haben, irdisch gesehen, als wir. Weil der Schatz, den wir haben, die Gemeinschaft, das Erbe beim Vater zu sein, in der Sicherheit des Vaters zu sein, ist so viel mehr wert. Und warum deute ich das auf den neuen Bund? Weil Jesus das selber tut, interessanterweise. In seinem hohen priesterlichen Gebet sagt er, Johannes 17, Vers 10, ich bitte für sie, also die an mich glauben, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, hast du das Leben, das ewige Leben, das ewige Erbe, das dir niemand mehr nehmen kann. Alles, was Gott gehört, gehört auch dir. Das ist die Verheißung des neuen Bundes. Und trotzdem sind wir in Gefahr, immer wieder auch so den jüngeren Sohn zu beneiden, die, die Erfolg haben, wo alles super läuft, in Anführungsstrichen. Weil wir nicht hinter die Kulissen schauen, weil wir nicht sehen, wie armselig dann doch viele sind. Ein letzter Vers aus der Bibel, 1. Petrus Kapitel 2, also es ist derselbe Brief, aus dem auch der Predigttext ist. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind Gottes auserwähltes Geschlecht. Wir sind berufen, Könige, Königinnen, Priester und Priesterinnen zu sein, durch unseren Glauben an Jesus Christus. Wir sind berufen, ein heiliges Volk zu sein, nicht aus uns selbst heraus, sondern aus Gnade. Und wir dürfen Gott darum bitten, dass er unsere Augen dafür öffnet, wie groß dieses Erbe ist, das er für uns bereithält. Die Frage ist, willst du dieses Erbe annehmen? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem gemeinsamen Herrn. Amen.